Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Umstrittener Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Das ist unser Thema heute, denn es gibt etliche Pläne und Versuche, die von uns selbst gesetzten Klimaschutzziele mit Unterstützung der Wasserstofftechnologien als Energielieferant zu erreichen. Einige sehen im Wasserstoff den Energieträger der Zukunft. Das Labeling vom grünen Wasserstoff, der alle Probleme lösen könnte und breit einsetzbar wäre, hat ziemlich gut geklappt. Doch letztlich muss auch der Preis stimmen. 4,1 Milliarden Euro von Bund und Ländern für die Dekarbonisierung hin oder her. Kritische Stimmen halten den Wunderstoff für viel zu teuer, benennen Probleme bei Herstellung, Infrastruktur und Transport. Auch die in Teilen kriselnde deutsche Autoindustrie hält sich noch zurück. Sie bietet kaum wasserstoffbetriebene Fahrzeuge an. Wir möchten heute wissen, was ist bei uns der Stand der Dinge in Sachen Wasserstoff? Dazu haben wir eine Expertin aus der Wissenschaft und einen Experten aus der Politik eingeladen. Außerdem werden wir hier Unternehmen vorstellen, die bereits auf Wasserstoff als Energielieferant setzen und von deren Erfahrungen hören. Und wie immer ist auch Ihre Meinung gefragt. Sehen Sie in Wasserstoff den Hoffnungsträger für die Energiewende oder sind Sie da eher skeptisch? 00800 4464 4464. Unter dieser Nummer können Sie uns erreichen. 00800 4464 4464. Oder Sie mailen uns an agenda@deutschlandfunk.de. Dann noch gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Umstrittener Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Einer unserer Gäste, zugeschaltet bis 11:30, ist Joschka Knut von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein. Hallo, Herr Knut.
Hallo, Herr Hubert.
Schleswig-Holstein sagt von sich, es ist das Brennstoff-Bundesland Nummer 1, das Wasserstoff-Bundesland Nummer 1 und möchte als erstes klimaneutral werden. Sie waren in dem Kieler Ministerium schon tätig zu Zeiten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Landesminister. Wie stark war denn Wasserstoff für Sie da auch schon ein Thema, so vor 6 oder 8 Jahren?
Da war das noch ein bisschen ein Streif am Horizont tatsächlich, der zunehmend konkreter wurde. Ich glaube, die erste Phase der Energiewende ist eine Phase gewesen, die ganz stark stromgetrieben war. Und das ist auch richtig. Die direkte Nutzung und Erzeugung von Strom, das ist der effizienteste Weg, den wir kennen. Und trotzdem sind wir jetzt mittlerweile in einer anderen Phase der Energiewende. Es geht jetzt darum, wenn wir die Klimaschutzziele, die Sie eingangs auch angesprochen haben, erreichen wollen, dass es uns gelingt, insgesamt aus der Nutzung fossiler Energieträger auszusteigen. Und da gibt es eine Reihe von Bereichen, wo tatsächlich der Strom nicht so effizient direkt genutzt werden kann bzw. eingesetzt werden kann. Und da haben wir beispielsweise die chemische Industrie, die Grundstoffindustrie, ein paar spezifische Anwendungen im Verkehrssektor, aber auch die Nutzung von Abwärme aus der Wasserstofferzeugung beispielsweise, wo Wasserstoff dann eine besondere Rolle spielen kann. Und Wasserstoff hat zusätzlich den großen Vorteil, dass es deutlich besser speicherbar ist und günstiger transportierbar ist als elektrischer Strom. Und deswegen wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen, wenn wir die Energiewende aus dem Stromsektor auch in die Bereiche Industrie, Wärme, Verkehr bringen wollen.
Welchen Bereich sehen Sie da vorne? Sie haben schon sehr viele benannt.
Ganz vorne ist definitiv die Industrie. Wir sehen, dass heute noch in den kleinen Anwendungsbereichen es ökonomischer ist für einzelne Erzeugerinnen und Erzeuger, tatsächlich den Wasserstoff auch in die Mobilität zu bringen. Aber in dem Moment, wo wir skalieren, wird der Wasserstoff in der Industrie die wichtigste und die größte Abnahme finden.
Nun, Wasserstoff gewinnen, speichern und nutzen, ihn gibt es ja auf der Erde unter Normalbedingungen nicht als chemisches Element, sondern nur in gebundener Form. In Wasser ist der molekulare Wasserstoff, das H2 im H2O. Um ihn als Energieträger nutzen zu können, muss man ihn erstmal unter Energieaufwand gewinnen, eben aus Wasser oder aus Kohlenwasserstoffen. Das geht beispielsweise mit der Elektrolyse. Beispielsweise, wenn sich die Windräder mal ordentlich drehen, dann nennt man es grünen Wasserstoff. Gewinnt man ihn mit Strom aus fossilen Brennstoffen, dann heißt er grauer Wasserstoff. Blauer Wasserstoff heißt er, wenn Methan der Energielieferant ist. Danach kommt aber die Frage der Speicherung des Gases unter Druck und oder in großer Kälte bei minus 253 Grad Celsius. Wasserstoff als Hoffnungsträger für die Energiewende, das ist angesprochen. Er ist aber umstritten. Und eine ganz entschiedene Kritikerin ist unsere zweite Expertin, Frau Professor Dr. Claudia Kempfert, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Guten Morgen, Frau Kempfert.
Guten Morgen, Herr Hübert. Hallo.
Sie sagen, grüner Wasserstoff ist extrem teuer in der Herstellung. Er ist der Champagner unter den Energieformen. Um so zu urteilen, was haben Sie denn da gerechnet?
Ja, also Sie haben das ja eben schon hervorragend erläutert, wie Wasserstoff hergestellt werden muss. Dafür ist eben sehr viel Energie oder vor allem Strom notwendig. Und deswegen ist Wasserstoff kostbar. Bei der Herstellung verbraucht er eben sehr viel Energie, verbraucht deutlich mehr Energie, als wenn wir den Ökostrom direkt nutzen würden. Also wir bräuchten 5 bis 8 Mal so viel Strom, wenn wir den jetzigen Primärenergieverbrauch tatsächlich auch mit Wasserstoff herstellen wollen würden. Deswegen bin ich keine Gegnerin vom Wasserstoff, aber ich mahne, er ist kostbar, er ist teuer. Und Sie haben es auch richtig erläutert, er muss grün sein, dann ist er nur wirklich gut fürs Klima, weil sonst wieder andere Emissionen entstehen, gerade wenn man beispielsweise fossiles Erdgas dafür nutzt, um eben Wasserstoff herzustellen. Also insofern ist Wasserstoff knapp, Klasse statt Masse, er muss effizient genutzt werden und da stimme ich mit Herrn Knuth überein, dass es hier eine Kaskade von Nutzungskonkurrenzen gibt. Vor allen Dingen an erster Stelle kommt die Industrie, da gehört er auch hin. Aber es ist eben teuer, man muss es unterstützen. Weniger sehe ich es im Wärmebereich und auch nur in ausgewählten Bereichen des Verkehrs, insbesondere Schwerlast, beispielsweise Busverkehr, zum Teil ein wenig auch beim Zug, aber auch dort, weil die Batterien so viel effizienter werden und so viel billiger, schaffen sie eben in der Konkurrenz zum Wasserstoff deutlich effizientere und billigere Alternative. Deswegen ist die Elektromobilität dem Wasserstoffverkehr deutlich überlegen. Und aus dem Grund warne ich davor und nenne Wasserstoff quasi den Champagner unter den Energieträgern. Er ist kostbar, er ist nur etwas für besondere Anlässe. Insofern werte ich ihn nicht ab, sondern werte ihn auf, aber warne davor, dass wir glauben, Wasserstoff sei das neue Öl, sondern er ist knapp und teuer.
Ich möchte trotzdem über Champagner und Sekt und Selters zum Grundstoff mal kommen, Wasser. Unser Hörer Klaus Böhm hat uns schon gemailt an agenda@deutschlandfunk.de. Die Frage, welches Wasser wird dafür verwendet, was wir hier besprechen? Süßwasser gibt es zu wenig und Salzwasser zu entsalzen und dann später zu spalten ist zu teuer. Herr Knuth, was sagen Sie da und woher kommt dann dennoch Ihr Optimismus?
Tatsächlich ist die Frage der Wasserverfügbarkeit eine ganz zentrale neben der Frage der Stromverfügbarkeit. Das schließt dann auch an natürlich die lange Debatte darüber, wo sind Elektrolyseanlagen tatsächlich im besten Falle auch aufzustellen in einem zukünftigen Energiesystem. Aber die diskutieren wir vielleicht später noch. Was das Wasser anbetrifft, muss man tatsächlich sagen, es gibt sehr aussichtsreiche Projekte, auch was die Nutzung von See- und Meerwasser anbetrifft. Für uns in Schleswig-Holstein gilt der Mangel an Wasserverfügbarkeit, insbesondere an Brauchwasser, so erstmal nicht. Wir schauen bei uns natürlich auch sehr genau hin, fördern beispielsweise auch Wassernutzungskonzepte in Regionen, die für die Wasserstoffansiedlung in Frage kommen. Wir sehen aber bei uns gerade, dass wir einen Großteil des Landes regelmäßig entwässern müssen. Das heißt, bei uns liegt das Land so niedrig, dass wir dauerhaft Infrastrukturen unterhalten in der Fläche, die zur Entwässerung des Landes beitragen. Und dieses Wasser kann durchaus auch in Kreisläufen besser genutzt werden, beispielsweise bei der Erzeugung von Wasserstoff, was eben neben der Verfügbarkeit von Strom ein ganz entscheidender Standortfaktor für uns ist.
Neue Gaskraftwerke mit 12,5 Gigawatt zur Abdeckung von Versorgungslücken gehören zur Kraftwerksstrategie des Bundes. Ihre Einschätzung, Herr Knuth, können die alle Wasserstoff?
Das werden wir sehen, wie diese Anlagen ausgeschrieben werden. Ich hoffe, dass alles, was heute ausgeschrieben wird, was heute auch in die Investitionen geht, so ausgeschrieben und gestaltet wird, dass es in Zukunft auch klimaneutral betrieben werden kann. Wir haben das Jahr 2024. Unsere Klimaziele wollen wir bundesweit spätestens in 25 Jahren erreichen. Wir müssen viel schneller sein, eigentlich in 16 Jahren unsere Ziele spätestens erreichen. Und deswegen können wir es uns heute eigentlich nicht mehr leisten, in nicht klimafreundliche Technologien zu investieren.
Frage an Sie beide. Welche Voraussetzungen soll die Politik schaffen und was soll die Wirtschaft alleine stemmen?
Ja, vielleicht kann ich mal beginnen. Genau, Ja, dass wir vor allen Dingen die Infrastruktur benötigen, die aufgebaut werden muss, aber eben auch da schauen, wo ist es wirklich notwendig, welche Infrastrukturen, welche Pipelines werden wo, wie benötigt, insbesondere für die Industrie und eben auch die Speicher, die konkurrieren mit anderen Speicherformen, müssen wir sehr genau schauen, welche sind wirklich geeignet für Wasserstoff. Das wird ja im Moment erprobt, gerade auch in Niedersachsen, nördlichen Niedersachsen, ich denke auch in Schleswig-Holstein und da sind wir in der Erprobungsphase. Und ich warne auch davor, alles Wasserstoff-ready zu nennen. Also das ist ein bisschen so ein neues Schlagwort, um eben fossiles Erdgas weiter nutzen zu können. Das ist technisch alles in der Erprobungsphase. Ich weiß, viele sagen dann, ja, das funktioniert schon irgendwie. Aber wenn man mal ernsthaft mit Technikern spricht, heißt es dann eher, naja, wir müssen dann die Terminals neu abreißen und neue hinbauen oder die alten abreißen, neue hinbauen. Also da ist nicht jeder Terminal fossiles Erdgasterminal automatisch Wasserstoff verfügbar. Und da wird man neue Technologien nutzen müssen.
Und Herr Knuth, Herr Staatssekretär?
Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung tatsächlich ist, was Infrastruktur anbetrifft, dass man jetzt den Rahmen für das Kernnetz geschaffen hat, weil darüber der Wasserstoff tatsächlich in Deutschland dann auch von den Erzeugungs- in die Verbrauchszentren transportiert werden kann, beziehungsweise von den Importsituationen in die Verbrauchszentren. Das Zweite, was es jetzt braucht, ist natürlich die Unterstützung für die erforderlichen Investitionen, auch mit einem Rahmen, der so atmend ist, dass genau dieses technische Erproben auch möglich wird. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Ganze, Entscheidende sind klare Marktperspektiven für die nächsten Jahre. Wenn ich bei uns im Land unterwegs bin, auch darüber hinaus mit Unternehmen spreche, die in Wasserstofftechnologien sowohl in der Erzeugung wie auch in der Nutzung investieren wollen, dann sagen die ganz klar, dass die Investitionsentscheidung an den Marktrahmenbedingungen hängen. Also wie viel kostet der Strom? Wie ist der CO2-Preis? Wie ist es mit der THG-Quote? Und da gibt es sehr viele Ungewissheiten aktuell und teilweise auch politische Debatten, die verunsichern. Und da braucht es eine ganz klare Agenda und einen klaren Plan. Und den muss auch die Politik liefern. Und da darf es keinen Diskurs darüber geben, ob wir das noch machen, sondern es geht jetzt nur noch darum, dass wir es machen und dass wir sozusagen die Leistung dort auch auf die Straße bringen.
Besonders zugehört haben wird jetzt hier der Mittelständler Thomas Stock, den ich begrüßen möchte in unserer Runde. Er ist Geschäftsführer der Pano Verschluss GmbH, ein Verschlusshersteller in Itzehoe, Holstein. Er will grünen Wasserstoff einsetzen, steht hinter dem Ziel, komplett klimaneutral zu produzieren. Und zwar bei der Produktion von lackierten Deckeln von Einmachgläsern. Und da braucht man Gas zur Trocknung der Lacke. Hallo Herr Stock.
Moin.
Wasserstoff in der Industrie, da bin ich dabei. Wann haben Sie sich das gesagt?
Ja, dass Wasserstoff eine Lösung für uns sein kann, das ist jetzt vor ein paar Jahren einfach für uns schon so gewachsen. Vielleicht einen kurzen Hinweis dazu, wenn wir Lacke einsetzen, dann werden die in langen Öfen getrocknet und da wird heute Gas eingesetzt. Im Zuge von unseren Klimazielsetzungen sind wir natürlich auch dabei gewesen, einfach alle unsere Emissionsträger genau zu kennen. Müssen wir sowieso machen, wenn wir sogenannte Corporate Carbon Footprints machen. Und da sehen wir in den Wesentlichkeitsanalysen, was sozusagen die größten Emissionsträger sind bei uns. Und innerhalb unserer Unternehmensgrenzen ist heute Gas einfach noch der größte Emittent. Und dann ist daraus dann entstanden die Frage, wie können wir da auch im Hinblick auf unsere Klimazielsetzungen besser werden. Haben dann mit Unterstützung von wirklich guten Spezialisten, von den Lieferanten dieser Lackiereinstellung, aber auch mit der Unterstützung von schleswig-holsteinischen Unterstützern aus der WTSH, das ist die Wirtschafts- und Technologieveranstaltung in Schleswig-Holstein, haben wir es geschafft, auch eine Machbarkeitsstudie da zu realisieren. Das heißt, wir haben tatsächlich schon Wasserstoff bei uns eingesetzt. Das ist für uns die Grundlage, um einfach auch zu sagen, okay, es ist machbar. Wir können mit Wasserstoff unsere Prozesse genau gleich abbilden. Und das war sozusagen die Grundlage für die weitere Diskussion. Und auch das, was wir jetzt planen, tatsächlich im nächsten Schritt eigene Wasserstoff herzustellen.
Sie brauchten dafür 900 Kilogramm Wasserstoff. Woher kam der?
Der war tatsächlich von einem Lieferanten geliefert worden, der in dem Projekt auch eine wesentliche Rolle gespielt hatte. Das war tatsächlich in Lastern angeliefert worden, mit der Infrastruktur, die wir da geschaffen hatten. Man muss man sich vielleicht auch so vorstellen, da waren wahnsinnige Aufwendungen mit Technikern, mit Behörden gefragt, damit das einfach halt auch behördensicher, versicherungssicher nachher realisiert werden konnte. Das Ganze hat uns aber auch mit der Unterstützung von dem Land doch einiges auch an Geld, aber auch an Zeit gekostet. Aber diese 900 Kilo, die wir da verwendet haben, waren deswegen gut investiert, weil wir als Aussage einfach gesehen haben, okay, es wird genauso funktionieren wie vorher. Wir werden keine zusätzlichen Belastungen der Umwelt haben durch andere Gefahrstoffe, die durch den jetzt vielleicht veränderten Brennprozess entstehen. Das wurde einfach in der ganzen Machbarkeitsstudie so abgefragt und auch bestätigt.
Herr Knuth spielte ja in Ihrem Bundesland Schleswig-Holstein. Haben Sie davon mitbekommen und flossen da auch öffentliche Gelder für?
Ja, in der Tat. Und wir sind sehr froh, dass das bei uns möglich war. Wir haben einerseits, das hat Herr Stock, hallo auch von dieser Seite, ja auch gerade erzählt, wir haben über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt. Wir haben dort eine eigene Landeskoordinierungsstelle für Wasserstoff geschaffen, die bei uns im Land die Projekte unterstützt, vernetzt, weiterbringt. Und wir haben dann auch für die Studie ein bisschen Geld dazu gegeben. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir als Land diese ersten Schritte mit anschieben, weil wir ja sehen, dass das auch Hürden nehmen kann, sich auf den Weg zu machen und die Erkenntnisse für die Betriebe so essentiell sind.
Das war, um nochmal nachzufragen und es zu verstehen, aber jetzt kein grüner Wasserstoff. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Farbenlehre.
Ja, das war kein grüner Wasserstoff, weil es für diese Aussage nicht wesentlich ist. Also der Wasserstoff in dem Falle war einfach aus ganz normalen, ich meine, es wäre ein blauer Wasserstoff gewesen. Aber das für unseren Test war das nicht wichtig. Aber für die Zukunft ist es natürlich für uns essentiell, weil natürlich wir in unseren Treibhausgaszielen, die wir erreichen wollen, nur auf dieser Basis nachher auch das realisieren können. Vielleicht auch da, wir haben gerade von den ganz großen Projekten gehört für die Industrie, ist natürlich für den Mittelstand doch eine ganz andere, auch eine andere Betrachtungsweise. Wenn wir, und ich nehme jetzt einmal mein Unternehmen, unser Unternehmen dazu, wir brauchen als Prämisse, das muss grüner Wasserstoff werden, sonst haben wir keinen Einfluss auf unsere Treibhausgasbilanz. Wir brauchen aber auch eine Verfügbarkeit, oder so wollen wir das in unserer Zielsetzung realisieren, in bis spätestens 2028. Das Ganze vorausgeschickt muss aber auch bei der ganzen doch schon sehr pionierhaften Auslegung, so wie wir sie im Kopf haben, so wie wir auch mit den Spezialisten reden, brauchen wir natürlich auch trotzdem eine Lösung, die uns nachher, ich darf das mit sarkastisch sagen, die uns nicht umbringt. Also so verrückt sind wir nicht. Wir sind zwar total überzeugt von dieser Nachhaltigkeitslösung, aber wir müssen natürlich trotzdem uns, es wurde, hat eben gerade das Wort gefallen, die Marktrahmenbedingungen müssen da stimmen. Das müssen wir natürlich auch schaffen. Dazu brauchen wir natürlich auch Grundlagen.
Jetzt ist da einer, der weitermachen will, Herr Stock. Herr Knuth und Frau Kempfert, wie geht's da jetzt weiter? Der steht in den Startlöchern und ist ein bisschen ungeduldig. Können Sie da beruhigen oder sagen, ja, das ist die Taktung, das stimmt alles?
Der nächste Schritt wird ja tatsächlich die Frage der Investitionsentscheidung sein bei Herrn Stock. Also schafft man es jetzt, ein Business Case zu bauen, wo man tatsächlich in die Investitionen geht für die grüne Elektrolyse und dann eben auch damit die Gesamtumstellung am Standort? Und das hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab, also ja, tatsächlich, was kostet denn der Strom, was kosten auch die Anlagen, wie sind die Lieferzeiten für die Komponenten, was gibt es dafür an Unterstützung. Wir als Landesregierung haben weiter auch einen Förderrahmen für Wasserstoffprojekte, um eben insbesondere auch im niedrigen Megawattbereich Projekte möglich zu machen. Ich will aber auch klar sagen, dass die von mir vorhin genannten Komponenten, also was ist eigentlich mit dem CO2-Preis, was ist mit den THG-Quoten?
THG?
Das sind die Treibhausgas-Emissionsquoten. Das ist insbesondere, das ist für den Stock jetzt weniger relevant, aber es ist insbesondere für Raffinerien und andere von großer Bedeutung. Das ist die Frage, zu welchem Grad man tatsächlich anrechnen kann, die Reduktion von CO2-Emissionen durch den Einsatz grüner Energieträger in der eigenen Produktion. Und da gibt es über die sogenannte Bundesemissionsschutzverordnung einen Rahmen, in welchem Grade tatsächlich die Emissionsminderung dann im THG-Quotenhandel, die Unternehmen handeln mit Treibhausgasemissionsquoten, auch angerechnet werden können. Und da gibt es am Markt einen großen Verfall, ist auch ausführlich in den letzten Jahren zu berichtet worden, weil es insbesondere aus China eine Reihe von falschen Zertifikaten gab am Markt, die aber weiterhin am Markt existent sind. Und das zerstört im Moment ein paar Business Cases. Das muss man einfach klar erkennen, dass wir da besser werden müssen, auch in den Anrechenbarkeitsfaktoren. Aber diese Rahmenbedingungen sind eben von Bedeutung für Unternehmen, die jetzt in den Wasserstoff investieren wollen. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen als Landesregierung jetzt dafür sorgen können, Richtung Bund zu werben für die Rahmenbedingungen und Richtung der Unternehmen bei uns über die Beratung und auch über die Förderung klarzumachen. Wir unterstützen euch auf dem Weg und das politische Signal, das damit einhergeht, ist ja auch ganz klar. Wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und das ist auch wichtig.
Klopfen viele an gerade?
Durchaus. Wir haben eine Reihe, also deutlich zweistellig, von Unternehmen, die bei uns konkrete Wasserstoffprojekte in der Beantragung haben, die bei uns vorstellig geworden sind bei der Landeskoordinierungsstelle, dort ihre Pläne auch abklopfen, ob die denn realisierungsfähig sind. Und das reicht auch tatsächlich von der H2-Erzeugung für die Mobilität über Tankstellen bis zum Einsatz von Wasserstoff in verschiedenen Produktionsprozessen und bildet damit eben auch die Bandbreite ab, die wir in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft sehen.
Umstrittener Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Ihre Meinung ist gefragt. Sehen Sie in Wasserstoff den Hoffnungsträger für die Energiewende oder sind Sie da eher skeptisch? 00800 4464 4464, unter dieser Nummer können Sie uns erreichen. 00800 4464 4464, europaweit und gebührenfrei. Oder Sie mailen uns dann bitte an agenda@deutschlandfunk.de und dort gerne dann auch mit Ihrer Rückrufnummer. Mehr gleich nach den Nachrichten. Weiter mit der Agenda. Umstrittener Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Ich stelle nochmal unsere Gäste vor. Claudia Kempfert, Leiterin Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Joschka Knut, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein, sowie Thomas Stock, er ist Geschäftsführer der Pano Verschluss GmbH, ein Verschlusshersteller in Itzehoe. Unsere Telefonnummer, die 00800 4464 4464, gewählt hat unser Hörer Jan Hinrichsen, den ich hier begrüßen möchte. Hallo Herr Hinrichsen, was ist denn Ihre Anmerkung?
Ja, vielen Dank, dass Sie mich zu Wort kommen lassen. Also Hoffnungsträger und Zukunftstechnologien sind ja, wie der Name schon sagt, was für die Zukunft. Und da würde ich also auch Frau Kempfert zustimmen, dass die Wasserstofftechnologie also das Sahnehäubchen ist. Und warum so kompliziert, wenn es eigentlich ganz einfach ist? Wir haben Sonne, also Sonnenenergie und damit auch Windenergie in Europa in ausreichendem Maße vorhanden und verfügbar. Und wir haben die Technologien, um das auch zu nutzen. Und offensichtlich fehlt es also nach meinem Gefühl an dem politischen Willen, das umzusetzen und den Preis für Energie letztlich auf, was weiß ich, unter 5 oder auf 2 Cent zu senken für die Kilowattstunde. Weil offensichtlich die Energiekonzerne, die Mineral- und die Atomindustrie und deren Lobbyisten ganz nette Geschichten erzählen und Nebelkerzen zünden. Ich vor kurzem war in Ihrem Programm ein Gespräch mit Anders Lebermann vom Potsdam-Institut und der hat das ganz plausibel erklärt und dem kann ich mich nur anschließen.
Geht denn da die Gleichsetzung, Frau Kempfert, mit Sonnenstrom und Windenergie oder geht es um die Speicherfähigkeit von Wasserstoff?
Ja, sowohl als auch. Also erstmal danke, Herr Hinrichs, ich stimme Ihnen auch zu, denn in der Tat Sonne und Wind ist sehr viel da und das können wir auch sehr effizient nutzen. Man muss immer deutlich sagen, wenn wir Ökostrom sofort direkt nutzen, ist es deutlich effizienter und wir sparen enorm viel Energie ein. Aber wir brauchen auch in geringen Mengen Speicher in der Zukunft, auch längerfristiger Speicher. Dazu gehört eben auch Wasserstoff, aber er ist teuer herzustellen. Aber wir sollten es nicht lassen, ihn herzustellen. Aber heute sind wir eher in der Pilotphase. Aber Hinrichsen hat recht, wir haben Sonne- und Windenergie en masse und wir schaffen es im Moment gar nicht, das zu nutzen. Und wenn wir ihn produzieren, den Ökostrom, dann bitte auch sofort direkt nutzen in der Elektromobilität oder in der Wärmepumpe, dann sparen wir viel Energie ein.
Herr Knuth, was Herr Hinrichsen da anspricht mit der Nutzung, geht es Ihnen da eigentlich darum, wenn Sie auf Wasserstoff setzen, überschüssigen grünen Strom umzuwandeln oder wollen Sie da auch Dunkelflauten sozusagen mit bekämpfen?
Klassischen überschüssigen grünen Strom werden wir tatsächlich in der Zukunft so nicht mehr haben. Wir werden auch bei uns im Norden Deutschlands eine Reihe von Strom, eine Menge von Strom aus erneuerbaren Energien, ja angesprochen Sonne, Wind, Onshore wie Offshore produzieren, der nicht über die Netze in den Rest Deutschlands verteilt werden kann. Wir reden da wirklich über den Gigawatt-Bereich, also die Leistung mehrerer Kernkraftwerke, die bei uns im Norden aus erneuerbaren Energien an Strom erzeugt wird. Und diese Leistung soll in den Wasserstoff gehen, weil wir ihn dort dann entsprechend speichern können, weil wir ihn günstiger in andere Teile Deutschlands transportieren können und weil er dann auch eingesetzt werden kann in Zwecken eben nicht der Stromerzeugung, sondern beispielsweise in der Industrie, wo der Strom nicht direkt eingesetzt werden kann.
Herr Stock, haben Sie eigentlich auch so weit gedacht wie Herr Hinrichsen?
Ja, also die Frage von dem Hörer ist exzellent. Die für uns jetzt ganz konkret, es geht natürlich, das zu nutzen. Wir setzen zum Beispiel Ökostrom komplett ein im Unternehmen seit vielen Jahren. Aber in unserem konkreten Fall, also in unserem Fall ist es so, wir wollen Gas ersetzen. Wir müssen Gas ersetzen, weil es dann diesen Trocknungsprozess nur über diese sehr hohen Temperaturen funktioniert. Insofern suchen wir ein anderes Brenngas. Also Wasserstoff soll für uns die Lösung bieten anstelle den emissionsträchtigen Gasverbrauch. Und deswegen für uns natürlich auch die Frage, den Ökostrom haben wir mit den Möglichkeiten, die wir im Norden haben, wird es uns gelingen, auch diesen grünen Strom bei uns zu nutzen.
Herr Hinrichsen, jetzt haben wir Ihnen einige Argumente geliefert. Das mit den Nebelkerzen haben wir wahrscheinlich noch nicht so ganz ausgeräumt, oder? Herr Hinrichsen?
Ja, ausgeräumt. wie meinen Sie das jetzt?
Naja, ist Ihre Frage hiermit beantwortet? Warum immer so kompliziert? Ne? Also das Leben scheint ja kompliziert zu sein, wenn man auf so eine Zukunftstechnologie setzt. Aber Sie haben ja auch einen Verdacht geäußert, dass der Energiepreis, der Cent für die Kilowattstunde hochgehalten wird irgendwie.
Naja, sind ja industrielle Interessen. Das haben wir, also das kennt man ja seit der Geschichte mit dem Tabakrauchen, dass die Tabakindustrie behauptet hat, das Rauchen ist gesund. Das Ähnliches haben wir mit dem Problem Zucker, dass die Zuckerindustrie behauptet, dass Zucker nicht dick macht. Und die Energiekonzerne oder die Atomindustrie sagt, Atom ist die Zukunft und wir müssen klimaneutral und so weiter. Und das ist doch auch ein Weg in die Sackgasse, wenn man überlegt, wer dann alles Zugriff auf Uran oder Plutonium und diese furchtbaren Geschichten hätte.
Ich höre da heraus, Herr Hinrichsen, ne, dass da also auch ganz große Räder gedreht werden. Ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf und will mal schwenken auf Nordrhein-Westfalen. Dort hat die Wirtschaftsministerin, die Grüne Mona Neubauer, diese Woche die Energie- und Wärmestrategie für NRW vorgestellt. Und da merkt man schon, wo die Priorität liegt. Die installierte Leistung von Wind und Photovoltaik von zuletzt zusammen 17 Gigawatt soll bis 2030 mindestens verdoppelt werden. Und zur heimischen Produktion von Wasserstoff sollen bis 2030 Elektrolyseure mit einer Leistung von mindestens einem Gigawatt bereitstehen, sowie entsprechende Importinfrastrukturen entstehen. Da hört man auch schon als Reaktion, dass die Verbraucherzentrale zum Beispiel gesagt hat, aha, wir begrüßen es, dass die Rolle des Wasserstoffs zurückhaltend eingeschätzt wird und er nicht als ein wesentlicher Brennstoff in NRW-Heizungskellern gesehen wird. Da sind wir jetzt ja wohl dran an dem Punkt. Das war ja auch jetzt beim Heizungsgesetz so die Idee, dieses Wasserstoff-Ready. Ist die Kuh vom Eis im Augenblick, Frau Kempfert?
Na, ich hoffe, weil Wasserstoff hat im Wärmesegment so gut wie gar nichts zu suchen. Es ist einfach sehr teuer herzustellen. Ich verstehe manche Argumentationen, die dann sagen, na, wir wollen vielleicht unser Erdgasnetz da weiter nutzen, aber dafür ist es einfach zu teuer und auch teilweise zu gefährlich. Die Technik ist ja gar nicht erprobt. Und es gibt preisgünstigere Alternativen, energetisch sanieren und eine Wärmepumpe oder eine andere elektrische Form der Stromerzeugung nutzen, um Wärme herzustellen oder eben an Nah- und Fernwärmenetze angeschlossen werden. Also da gibt es eine Reihe von besseren Lösungen und ich halte es dann auch für realistisch, dieses Programm, was Sie da gerade vorgetragen haben, dass man endlich mehr mit mehr Realismus da drauf guckt, weil die Bundesregierung will ja irgendwie 10 Gigawatt Wasserstoff haben bis 2030, hat aber erst 0,2 erreicht. Also da muss man sich ehrlich machen und mir scheint, das ist ein ehrlicheres Dokument oder was man sich da vornimmt als andere.
Die Importinfrastrukturen wurden auch kurz angesprochen. Herr Knut, wo stehen wir denn da? Das ist ja eine ganze Reihe von Fragen jetzt erstmal nötig. Sind da auch Exportzölle beim Gas vorgesehen? Und woher kommt der Import überhaupt? Und ist das dann egal, ob grün oder nicht, oder egal, wie grün der Wasserstoff aus dem Import sein wird?
Der Bund hat dazu kürzlich eine Wasserstoffimportstrategie tatsächlich auch vorgelegt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um auch mal den Rahmen aufzuspannen. Und wir müssen uns auch da deutlich machen, wenn wir die potenziellen Wasserstoffbedarfe der Industrie, insbesondere in Deutschland, sehen, dass ein Großteil des Wasserstoffes, der in Deutschland benötigt wird, nicht hier erzeugt wird, sondern nach Deutschland transportiert werden wird. Das wird per Leitung kommen. Ein Beispiel aus Schleswig-Holstein. Wir haben eine große aktuelle Gasleitung, die wird als Teil des Wasserstoffkernnetzes umgenutzt in eine Wasserstoffleitung. Die läuft von der dänischen Grenze Richtung Hamburg und dann südlich Deutschlands. Da kann beispielsweise aus Dänemark erzeugter grüner Wasserstoff über die Leitung nach Deutschland transportiert werden. Ein zweiter Weg ist über die Häfen und dann übers Pipeline-Netz. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir kein Interesse daran haben können, langfristig zu einem fossilen Look-in zu kommen, wenn wir jetzt auf Wasserstoff umsteigen. Das heißt, der muss grün sein. Und das ist auch der Anspruch, den wir natürlich haben, weil sonst auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Wasserstofferzeugung gefährdet würde.
Können Sie bitte das noch mal ein bisschen ausführen? Bundesweites Kernnetz, das ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch. Um wie viele Kilometer geht es da und bis wann soll das denn gebaut sein und unter welchen Druckverhältnissen?
Ja, das Wasserstoffkernnetz, das der Bund jetzt in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise das im Moment zur Bestätigung bei der Bundesnetzagentur liegt, ist ein Netz, das dazu dienen soll. Man kann sozusagen sagen, das Rückgrat des Wasserstofftransportes in Deutschland zu sein. Da geht es um das Höchstspannungsnetz oder das Hochdrucknetz im ehemaligen Gasbereich, jetzt dann im Wasserstoffbereich, das als verbundenes Netz, also nicht in einzelnen Elementen, sondern alle Teile sollen auch miteinander verbunden sein, dafür sorgen sollen, dass der Wasserstoff aus den Regionen, in der er erzeugt wird, das wird insbesondere im Norden, Nordosten Deutschlands sein, in die Region transportiert wird, wo er verbraucht wird. Das ist ja insbesondere, sind das die industriestarken Regionen Deutschlands im Süden, im Westen, im Teilen, auch im Osten. Und an dieses Wasserstoffkernnetz, für das es ein Finanzierungsmodell gibt, sollen dann peu à peu die Verbraucher auch über ein Anschlussnetz angeschlossen werden.
Das werden dann Fabriken sein.
Das werden beispielsweise Fabriken sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte Ihnen das zu Dänemark gerade genannt. Bei uns werden in der Region Brunsbüttel dann beispielsweise Importinfrastrukturen genauso stehen wie Wasserstoffelektrolyseanlagen. Wir haben aber dann in Heide beispielsweise eine große Raffinerie, die wird Wasserstoff benötigen in der Zukunft. Und dazwischen gibt es eine Wasserstoffkernnetzverbindung. Das Ganze soll bis Anfang der 30er Jahre, also spätestens 2032, dann tatsächlich aufgebaut und in Betrieb sein.
Ich möchte eine abschließende Frage an Herrn Stock, den Unternehmer aus Itzehoe, stellen. Da schielen Sie wahrscheinlich nicht drauf, sondern Sie würden sich das immer schön verpackt in Druckbehältern holen für Ihre Produktionsweise, oder?
Jo, da wir ja auch interessierte Partei sind bei dieser Infrastrukturdiskussion, sehen wir, dass das schon noch einen Moment dauert und tatsächlich möglicherweise das für Großunternehmen nachher auch über Pipelines läuft. Aber für den Mittelständler, der jetzt möglicherweise, wir sind direkt an der Autobahn, vielleicht kommt es bei uns vorbei, aber einfach gar nicht so einfach abzuzapfen ist. Insofern wird es Möglichkeiten geben, entweder sich das anliefern zu lassen und oder wie wir es einfach planen mit einer eigenen Elektrolyse im Bereich von 2,5 Megawatt, das selber zu machen mit Konzeptionen, wo wir tatsächlich ja auch in Schleswig-Holstein die große Chance haben, über diese grünen Strom, erneuerbare Energie, Windkraft, das einfach auch so anliefern zu lassen, dass es für uns auch dann gut kommt.
Wie teuer darf es denn werden für Sie? Wo sagen Sie, bis dahin gehen wir? Selber als Firma?
Das ist sozusagen unser Problem, dass diese Herstellungskosten heute in der Summe ungefähr 3 bis 4 Mal so teuer sind wie diese Kosten, die wir sonst haben für den Gasverbrauch. Und hier müssen wir nach Lösungen suchen in beiden, indem wir effizient arbeiten. Das heißt also, gerade unsere Situation ist so, und das ist auch die Empfehlung für alle, einfach erstmal zu gucken, was kann ich dann an Energie einsparen. Da sind wir massiv in den letzten Jahren dran gewesen, um unsere eigenen tatsächlichen Energieverbräuche zu halbieren. Das ist uns da gelungen, auch im Gasbereich. Und jetzt ist sozusagen die gute Situation, dass wir das reduziert haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir einfach halt doch diese doch hohen Kosten, die wir sehen. Und nichtsdestotrotz braucht es einfach halt auch nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch die Mittelständler, die einfach halt diese Sachen angehen. Wir sehen uns dazu in der Lage, aber es wäre fatal, wenn es zu teuer wird. Und dann würden wir es auch nicht machen. Also wir sind tatsächlich in dieser Projektphase, wo wir sehen, es gibt gute Chancen, das zu realisieren. Aber es braucht einfach da noch ein bisschen weitere Optionen seitens aller möglichen Parteien.
Sagt Thomas Stock als Visionär, Geschäftsführer der Pano Verschluss GmbH Itzehoe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich begrüße den nächsten, ja, finde ich, eine Firmasprecher, Thomas Schmalen, Abteilungsleiter, Betrieb und Prokurist beim Regionalverkehr Köln, also RVK einer GmbH. Und das ist ein Unternehmen, das setzt bereits auf wasserstoffbetriebene Busse im öffentlichen Personennahverkehr. Kann man sagen, in Europas Chemieregion. Guten Tag, Herr Schmalen.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Schön, dass Sie dabei sind. Knapp 100 dieses Jahr. Busse sind im Linienbetrieb von insgesamt 650 Bussen so ungefähr bei Ihnen rund um Köln im Einsatz. Vom Bund mitfinanziert. Wie viele Millionen Euro haben Sie denn da schon so erhalten für Ihre Busse?
Also wir haben tatsächlich aus verschiedenen Fördertöpfen bereits Mittel erhalten. Zuletzt aus einem Bundestopf. Das waren insgesamt 33 Millionen Euro, die wir im Rahmen dieser Förderung dann erhalten haben für Brennstoffzellenbusse, sowohl für Solobusse als auch für Gelenkomnibusse.
Da spielt das Schlagwort Resilienzplan auch eine Rolle und EU-Gelder fließen da auch?
Ja, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit bereits Mittel 2011 und auch 2014 von der EU bekommen, damals um den Hochlauf der Brennstoffzellentechnologie im ÖPNV dann auch voranzutreiben. Da haben wir EU-Mittel bekommen und hatten seinerzeit auch die Möglichkeit, das mit Landesmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen auch co-zufinanzieren.
Ist ja alles so ein bisschen kompliziert. Wir haben auch ein bisschen so Chemiegrundkurs hier heute. Im Vergleich zum Diesel, wie wird denn jetzt aus dem Wasserstoff dann sozusagen PS in der Leistung der Busse, dass sie vorankommen durch diese Technik da? Dass Sie das mal uns kurz skizzieren, bitte.
Genau, am Ende des Tages tankt man Wasserstoff in einen Druckspeicher im Bus. Dann wird durch die chemische Reaktion in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff wird Energie freigesetzt. Und dadurch wird dann der Elektromotor, also ein Wasserstoffbus ist am Ende des Tages auch ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, wird dann entsprechend durch diese frei werdende Energie angetrieben.
Sind Sie da Exot oder gucken Sie mal bundesweit, auf wie viele Busse kommt man da inzwischen schon?
Also ich glaube, wir sind da mittlerweile keine Exoten mehr. Wir haben, glaube ich, ganz aktuelle Zahlen, knapp 3.500 Fahrzeuge, sowohl batterieelektrisch wie wasserstoffbetriebene Busse. Ich denke, aktuell haben wir in Deutschland ungefähr um die 500 bis 600 Wasserstoffbusse bereits im Einsatz, was schon, glaube ich, eine relativ beachtliche Zahl ist.
Jetzt habe ich gesagt, Sie fahren da auch in Europas Chemieregion hier im Rheinland rum. Woher kommt denn Ihr Wasserstoff?
Aus unterschiedlichen Quellen. Wir haben tatsächlich teilweise natürlich auch noch aus der chemischen Nebenproduktion Wasserstoff, den wir verwenden. Aber wir haben jetzt zunehmend in den letzten Jahren auch auf grünen Wasserstoff umgestellt. Das heißt, wir werden jetzt überwiegend tatsächlich auch schon mit grünem Wasserstoff entsprechend betankt, sodass natürlich dann auch der CO2-Fußabdruck entsprechend gut ist.
Frau Kempfert vom DIW, das Projekt, das klingt so, dass doch alles blühen und gedeihen würde.
Ja, also das hört sich so an, dass das blüht und gedeiht, aber es gibt ja auch einige andere Pilotvorhaben, wo man eben solche Busse einsetzt und das kann in solchen Regionen, wo man dann auch Wasserstoff zur Verfügung hat, auch wirklich sinnvoll sein. Und das haben wir jetzt ja gehört, dass das funktioniert, aber eben auch mit erheblicher Förderung. Aber wenn wir zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein, gibt es das ja auch relativ häufig, Wasserstoff haben, aus Windenergie hergestellt und dann in Bussen nutzen, ist das regional durchaus gut und auch machbar. Aber wir wissen auch, dass die Forschung sehr weit ist und die Batterien sehr viel billiger werden und immer mehr Elektrobusse auf den Markt kommen. Und das ist in der Tat die preiswertere und auch günstigere Variante.
Herr Schmalen, haben Sie da mal ein Stückpreis und einen Vergleich?
Also wir haben tatsächlich jetzt durch die jüngsten Ausschreibungen gesehen, dass sich die Preise bei Brennstoffzellenbussen jetzt im Solobusbereich relativ ähnlich verhalten wie die eines batterieelektrischen Busses, weil bei der AVK ist es tatsächlich so, dass wir da auch einen sehr offenen Ansatz verfolgen. Das heißt, wir machen hier nicht eine Diskussion Wasserstoff oder Batterieelektrik, sondern das ist auch die feste Überzeugung unseres Unternehmens, dass wir da wirklich auch, ich sag mal, regional uns anschauen, was ist die beste Antriebsart, und bei uns ist es keine Oder-Diskussion, sondern eine Und-Diskussion. Das heißt, wir verfolgen da auch wirklich beide Ansätze gleichermaßen. Es gibt, glaube ich, gute Argumente, gerade im Regionalverkehr für die Brennstoffzelle, sei es jetzt durch die Betankungszeit, sei es eben auch durch die Resilienz gegenüber den Außentemperaturen, auch was die Topografie angeht. Wir haben hier im Bergischen natürlich auch teilweise recht anspruchsvolle Topografien unserer Linien. Da müssen wir eben auch gucken, dass die den Berg hoch und auch den Berg runter kommen. Da hat die Brennstoffzelle schon in unseren Augen ihre Daseinsberechtigung. Im, ich sag mal, suburbanen, urbanen Raum ist natürlich auch die Batterieelektrik da entsprechend sinnvoll. Von daher muss man immer auch schauen, anwendungsbezogen, worüber reden wir jetzt hier im Profil, und treffen dann auch die Entscheidung, welche Antriebstechnologie ist die richtige. Wir als RVK glauben aber, dass die Brennstoffzelle gerade im Nutzfahrzeugbereich, gerade im ÖPNV, für viele Anwendungsbereiche, gerade im ländlichen Raum, ihre Daseinsberechtigung hat.
Der Diesel erlebt im Pkw-Bereich gerade schon auch ein Comeback. Wie sieht es bei den Bussen aus? Ist der nicht noch nach wie vor unschlagbar günstig?
Da merken wir schon aus der Erfahrung jetzt der letzten Ausschreibung, dass die Dieselbusse schon teurer geworden sind. Also das ist einfach so. Jetzt muss man leider sagen, ja, durch die doch relativ starke Einschränkung, was die Fördermittellandschaft angeht, merken wir auch, gerade bei anderen Verkehrsunternehmen in der Region, dass man jetzt nochmal tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, Dieselbusse zu beschaffen. Das muss aber natürlich am Ende des Tages kaufmännisch und betrieblich natürlich jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber in der Tat, die Tendenz, die Sie gerade für die PKWs beschrieben haben, können wir zumindest in Ansätzen auch im ÖPNV erkennen.
So, noch eine Frage zu den Fahrgästen und zu den Busfahrern. Punkto Sicherheitsgefühl, können Sie da irgendwas zu sagen aus Ihren Erfahrungen in Köln?
Ja, wir haben das tatsächlich mal bei der Einführung 2011 und 2014 auch nochmal mit Interviews bei den Fahrgästen gemacht. Da war das Sicherheitsthema überhaupt nicht von relevant. Auch bei den Fahrpersonalen war das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, also gerade unsere Fahrerinnen und Fahrer freuen sich, wenn sie jeden Tag mit dem Brennstoffzellenbus fahren können, weil es natürlich von der Fahrdynamik her nochmal ein etwas anderes Erlebnis ist als ein Dieselbus. Das ist einfach so.
Also Richtung Raketenantrieb?
Ja, also natürlich bewegen wir uns da im Rahmen der StVO, aber es ist natürlich was angenehmer, wenn man, relativ geräuschlos und auch mit entsprechender Beschleunigung an der Ampel dann losfahren kann. Das ist einfach vom Fahrgefühl her nochmal deutlich schöner als der Dieselbus, der ja dann auch, wenn man steht, ein bisschen ruckelt, ein bisschen wackelt und ja auch Lärm produziert, den der Brennstoffzellenbus natürlich nicht produziert.
Frau Kempfert, es gibt ja auch eine starke Porsche-Fraktion in der Bundesregierung. Warum gibt es so wenig Wasserstofftechnik im Pkw-Bereich?
Naja, das hat eben sehr viel mit der Effizienz zu tun, mit der Infrastruktur. Wir dürfen nicht vergessen, Wasserstoff muss ja auch an Tankstellen verfügbar sein. Das heißt, das müsste man alles aufbauen. Darüber haben wir vor 15 Jahren schon debattiert. Es gab auch mal in Berlin zwei Wasserstofftankstellen, die gibt es mittlerweile nicht mehr, weil es auch die Nachfrage nicht gibt. Es setzt sich einfach nicht durch. Elektrofahrzeuge sind auch hochdynamisch. Ich fand das ja sehr sympathisch, auch mit der Fahrdynamik zu erklären. Aber wenn Sie in einem Elektroauto sitzen, können Sie an der Ampel auch ordentlich was zeigen. Das geht auch gut voran und macht auch Spaß. Also insofern verstehe ich das im Pkw-Bereich, die Diskussion, gar nicht, weil da ist die Elektromobilität so viel unschlagbarer. Im Busbereich, das erleuchtet mir noch ein, Herr Schmalen hat es ja auch erläutert, dass man das in gewissen Regionen auch nutzen kann, aber der Wasserstoff muss hergestellt werden. Wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen Speicher, und das macht das Ganze eben enorm ineffizient und teilweise auch sehr teuer.
Herr Schmalen, wann kommt die öffentliche Wasserstofftanke bei Ihnen in Mechernich?
Die ist jetzt avisiert für Ende 2026.
Und wie teuer und was gibt es da alles?
Ja, da sind wir jetzt gerade noch in der Ausschreibung, deswegen kann ich dazu noch keine konkreten Zahlen nennen. Da müssen wir jetzt das Ergebnis der Ausschreibung abwarten. Aber es ist natürlich in der Tat so, und da brauchen wir auch nicht im heißen Brei reden, solche Infrastrukturen gehen auch nur mit entsprechender Förderung im Hintergrund. Die haben wir hier in dem Fall Gott sei Dank auch erhalten. Ist ein Projekt im Strukturwandel, wo wir dann auch entsprechende Fördermittel aus dem Strukturwandel auch erhalten werden. Ansonsten wäre das natürlich, und das haben wir schon bei unseren anderen Tankstellen, also die RVK betreibt heute schon zwei eigene Wasserstofftankstellen auf ihren Niederlassungen. Das ist aber ohne Förderung natürlich nicht darstellbar wirtschaftlich. Das muss man so deutlich sagen.
Brauchen Sie also auch in Zukunft die Politik oder reicht Ihnen diese Anschubfinanzierung?
Nein, also da wäre mein Plädoyer, ich glaube, da spreche ich für alle Verkehrsunternehmen in Deutschland, die jetzt ja vor diesem Transformationsprozess auch stehen, um die Klimaziele auch zu erreichen. Egal, ob es jetzt ein batterieelektrischer Bus oder die Brennstoffzelle ist, wir werden da noch auf hinreichend langen Zeitraum auf entsprechende Fördermittel angewiesen sein, weil es einfach sonst in keinem Verhältnis zu einer regulären Dieselbusbeschaffung steht. Weil, und das ist ja vollkommen richtig gesagt worden, die Infrastruktur, auch die Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Busse, ist ja nicht nur mit der Säule dann zu berücksichtigen, sondern wir müssen natürlich auch die Stromnetze entsprechend so vorhalten, dass dann eine ausreichende Zahl von Bussen auf den Betriebsschiffen dann geladen werden kann. Das ist ja an der Stelle genauso wichtig. Und da reden wir über ein sehr, sehr hohes Investitionsvolumen, nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland, wo ich immer auch dafür appelliere, dass man entsprechend auch die Förderzugänge dann auch offen hält, damit man diesen Umstieg auf alternative Antriebe, sei es jetzt die Batterie oder die Brennstoffzellentechnologie, dann eben auch sicherstellen kann.
Wie viel privates Geld steckt in so einem Wasserstoff-Brennstoffzellenbus bei Ihnen drin?
Also da gibt es unterschiedliche Fördersätze. Das Land hat einen Fördersatz von 60% der Investitionsmehrkosten im Vergleich zu einem regulären Dieselbus. Die letzte Bundesförderung, die wir erhalten haben, waren 80% der Mehrkosten im Vergleich zu einem regulären Dieselbus. Also Sie können sich ungefähr ausrechnen, dass im Prinzip die Anschaffung eines Dieselbusses plus dann eben noch 20% respektive 40% dann als Eigenanteil vom kommunalen Unternehmen, wir sind ja ein kommunales Unternehmen, dann auch geleistet werden muss. Und da muss man ja auch ganz offen sagen, wir sind natürlich zu 100% Steuergeld finanziert und natürlich auch unsere Kommunen und Kreise in der Region haben natürlich, stehen ja auch vor großen finanziellen Herausforderungen. Das heißt, an der Stelle ist natürlich auch eine Förderung immer auch dazu angedient, die kommunale Belastung vor Ort natürlich auch zu reduzieren.
Sagt Thomas Schmalen vom RVK Köln.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiter mit Henning Hubert am Mikrofon und unserem Thema Wasserstoff. Wir wollen da weitermachen nochmal mit den Wasserstoffbussen oder den Brennstoffzellenbussen im Nahverkehr. Thomas Schmalen, Abteilungsleiter Betrieb beim Regionalverkehr Köln GmbH. Geht Ihr Unternehmensziel Null Emissionen im Jahr 2030 überhaupt ohne den Wasserstoff?
Nein, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben jetzt nach derzeitigen Planungen Ende 2025 bereits 160 Brennstoffzellenbusse im Einsatz. Und wenn wir das Unternehmensziel Null Emission dann wirklich auch erfolgreich 2030 abschließen wollen, wird die Brennstoffzelle einen sehr, sehr elementaren Beitrag dazu liefern. Wir sind aber Stand heute sehr optimistisch, dass wir dann auch wirklich 2030 einen entsprechenden Vollzug melden können. Und wir haben dieses Projekt ja seit 2011 bei der AVK implementiert und wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir dann Ende 2030 sagen können, dass wir dieses Ziel, was sehr ambitioniert war,
jetzt
vom Zeitgeist her, wo man herkommt, dass man das dann auch erreicht hat.
Ja, ich glaube, wir haben es sinngemäß verstanden. Herr Schmalen, vielen Dank. Aus Bad Bergzabern möchte ich begrüßen Herrn Professor Rainer Eisenmann und Sie wollen sich äußern zum Thema, ob Wasserstoff jetzt der Champagner ist bei der Energiegewinnung.
Ja, guten Tag und in die Runde. Sicher ist Wasserstoff derzeit der Champagner der Energiewende, aber das wird nicht so bleiben. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass im Moment im Straßenverkehr Wasserstoff nur für Nischen geeignet ist. Das könnte sich aber in 10, 15, 20 Jahren ändern. Wir haben nämlich ein Problem. Und das Problem ist, wenn wir ein regeneratives Energiesystem haben wollen, dann können wir die Energie im Wesentlichen aus Sonne und Wind gewinnen. Und wie wir alle wissen, weht der Wind nur unregelmäßig und die Sonne scheint auch nicht jederzeit. Das heißt, wir müssen speichern.
Das haben wir schon angesprochen.
Und ich habe jetzt mal ausgerechnet, wie das ausgesehen hätte, wenn wir ein hundertprozentig CO2-freies Energiesystem hätten, so wie wir es uns im Jahr 2040, 45 vorstellen, mit dem Wetter vom letzten Jahr. Und dann hätten wir im Sommer einen Überschuss von etwa 100 Terawattstunden Energie gehabt, die wir nicht anders speichern könnten als im Wasserstoff. Und wir hätten im November, Dezember und auch dann später nochmal einen Mangel in der gleichen Größenordnung gehabt, die wir mit Akkus niemals abdenken können, auch nicht mit Import und auch nicht mit Stromleitungen, denn dann müssten wir Stromleitungen für 50 bis 100 Gigawatt in alle Richtungen bauen. Und wenn wir bedenken, dass Südlink gerade mal 4 Gigawatt hat, dann sieht man sehr schnell, dass das völlig illusorisch ist. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, auch sogenannte Dunkelflauten zu überbrücken. Und wir müssen den Strom, der sonst abgeregelt würde, sinnvoll nutzen. Und das geht am besten mit Wasserstoff.
Also doch, Herr Eisenmann, danke für Ihr Plädoyer für den Hoffnungsträger Wasserstoff. Joschka Knut, Staatssekretär im Energiewendeministerium Schleswig-Holstein. Ist das von Herrn Eisenmann zu regional gedacht, begrenzt auf das Bundesnetz? Sehen Sie das europaweite Stromnetz da?
Auf jeden Fall spielt das europaweite Stromnetz eine ganz zentrale Rolle für die Netzstabilität in Zeiten der Energiewende künftig. Aber es ist in der Tat so, dass wir auch in diesem europäischen Verbund künftig Wasserstoff benötigen werden, um tatsächlich die Residuallasten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, in dem Moment Strom auch im Netz einspeisen zu können, wenn Sonne und Wind nicht in ausreichender Menge da sind. Das ist einer der entscheidenden Faktoren für die Stabilität des Stromnetzes der Zukunft.
Frau Kempfert, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Biomasse wieder vorgebracht als eine Energiequelle in Zeiten von Dunkelflauten. Ist das auch eine harte Konkurrenz für den Wasserstoff?
Also ja, zum Teil nur. Aber ich wollte auch nochmal sagen, auch Herrn Eisenmann danken für seine Gedanken, die er uns da mitgeteilt hat. Also wir und auch viele andere Institute in Europa rechnen minütlich durch, wie ein Stromsystem der Zukunft aussehen kann mit 100% erneuerbare Energien. Und da kommt Wasserstoff in der Tat auch hinein als Speicher, um eben diese Residuallast abzudecken. Das ist sicherlich richtig. Bei Biomasse muss man immer im Kopf haben, weil es um Nachhaltigkeit geht, dass es eben nur um Abfallstoffe gehen kann, also um Restbiomasse, die man hier nutzen kann, weil wir gerade im Zuge des Klimawandels die Absorptionsfähigkeit von Wäldern brauchen. Wir müssen ja CO2 auch aufnehmen und dafür ist Biomasse sehr zentral und es gibt eine Nutzungskonkurrenz einfach. Tank versus Teller, die eben hier auch zentral ist und deswegen ja, Biomasse in Teilen, gerade wenn wir auch Gas ersetzen wollen, kann eben Biogas da auch eine Rolle spielen, aber eben auch nur im Nischenbereich.
Herrn Eisenmann ist, glaube ich, aber auch noch im Kopf Ihre Eingangsaussage, dass die Produktion von Wasserstoff 5 bis 8 Mal so viel Energie erfordert zurzeit wie wahrscheinlich erneuerbare Energien.
Ja, genau. Also der Champagner unter den Energieträgern, der ist eben im Moment so da und deswegen ist immer das Plädoyer, was wir haben. Wasserstoff ja, aber nur dort, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt. Und es gibt eben sehr viele elektrische Alternativen. Denken Sie an die Elektrobusse, Elektromobilität insgesamt, Schienenverkehr sowieso. Im Wärmebereich Power to Heat haben wir noch gar nicht angesprochen. Also wenn wir Strom auch in großen Mengen in Wärme speichern, zum Beispiel auch in der Fernwärme, das geht genauso, hat auch Optionen, die Pumpspeicherkraftwerke auch eine Rolle und die ganze Reihe von Batterien. Batterien werden immer billiger und die ganzen Studien, die es jetzt weltweit gibt, zeigen, dass es da eben einen Vorteil in Richtung Batterien geben wird. Wasserstoff wird eine Rolle spielen, gar keine Frage, aber er bleibt immer erstmal noch eine lange Zeit der Champagner unter den Energieträgern.
Vielen Dank für den Moment auch an Herrn Professor Eisenmann aus Bad Bergzabern und ich begrüße aus Dresden Jan Bernhard. Die Fernwärme haben wir angesprochen. Die Carola-Brücke heute Nacht in Teilen eingestürzt. Heißes Wasser ergießt sich auf die Altstadt Dresdens. Herr Bernhard, wie sehen Sie auf die Technik des Wasserstoffs? Da geht es ja auch um Drücke und um Explosionsgefahren. Was ist da Ihre Anmerkung aus Dresden?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Vielen Dank für die Einleitung. Also ich schließe mich ganz viel von dem, was bisher gesagt wurde, an. Und eine Sache ist bisher nicht erwähnt worden, dass Wasserstoff eine wesentlich geringere Energiedichte hat als die bisherigen Heiz- bzw. Energieträger, die wir verwenden. Und wenn gesagt wird, dass unser bisheriges Leitungssystem, das Rohrleitungssystem, den wir bisher in Erdgas transportiert haben, für Wasserstoff ausreicht, ist das eigentlich eine Lüge. Also das müssten die entsprechenden Verantwortlichen wissen, dass bei einem Viertel der Energiedichte von zum Beispiel Erdgas Wasserstoff nicht viermal so schnell durch die vorhandenen Rohre geleitet werden kann. Auch wenn das hier in Dresden jetzt gerade kein Wasserstoff war.
War nur Wasser, heißes Wasser, ja.
Das war nur heißes Wasser, dass die Brücke eingefallen ist. Das hat ganz sicher nichts mit einer Energiewende zu tun.
Ja, aber es ist natürlich auch so ein Signal, wenn man mal sagt, hat die Weichen gestellt und so, entstehen einem natürlich fürchterliche Bilder vom Zustand am Wochenende, wie in der Mitte Deutschlands das Bahnnetz zusammengebrochen ist. Und jetzt sind wir bei so einer Zukunftstechnologie, wo wahrscheinlich richtig viel Geld in die Hand genommen wurde. Haben Sie da auch irgendwie ein Gefühl, Herr Bernhard, wie teuer das werden könnte?
Naja, also nein, natürlich nicht. Auf alle Fälle habe ich ein Gefühl, dass es zu teuer wird. Weil der eine Aspekt, den ich angesprochen habe, die geringe Energiedichte, das wird noch von was anderem begleitet, dass der Transport von Wasserstoff, so nach meinen naiven Vorstellungen, nicht ganz risikoarm ist. Also wir wissen alle, Knallgasexplosion, man kann mit Wasserstoff ganz schöne Zerstörungen anrichten, das haben wir in Fukushima gesehen. Und insofern kommen dann wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge an Sicherheitsbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen hinten rauf, die Kosten in die Höhe treiben.
Wir sammeln jetzt noch ein bisschen weiter, Herr Bernhard, weil Herr Eisenmann möchte sich auch noch mal einschalten. Und ich glaube, Sie wollen auch noch mal was sagen in Sachen Gesamtwirkungsgrad?
Ja, das würde ich gerne sagen. Also das Erste ist zur Frage der Gasleitungen. Es ist tatsächlich so, Wasserstoff hat eine geringere Energiedichte als Erdgas, aber er hat auch eine geringere Viskosität. Und das führt dazu, dass die Leistung einer Erdgasleitung nicht wesentlich größer ist als die Leistung der gleichen Leitung, wenn wir Wasserstoff transportieren. Das heißt, der Wasserstoff, wir brauchen mehr Wasserstoff, aber es strömt auch schneller. Das ist das eine. Und dann war die, was war das zweite Thema, was Sie gefragt haben? Ach so, der Wirkungsgrad, genau.
Ja, wie hoch in Prozent?
Es ist tatsächlich so, dass man es gut machen kann und schlecht. Wenn ich aber die optimalen Möglichkeiten rechne, dann hat die Elektrolyse einen Wirkungsgrad derzeit von etwa 70%. Die Wasserstoffspeicherung, wenn man es in Salzkavernen betreibt, braucht relativ wenig Energie. Und wenn wir den Wasserstoff intelligent verwenden, und zwar mit Kraft-Wärme, also jetzt im Bereich der Industrie ist klar, da gibt es sowieso keine Alternative, aber im Bereich der Stromproduktion in Fällen von Dunkelflauten mit Kraft-Wärme-Kopplung, dann komme ich da auch auf einen Wirkungsgrad, den ich mit 70-75% beziffern kann, wobei ich insbesondere auf Wasserstoff-Blockheizkraftwerke setze, mit denen wir dann in der Nahversorgung die Wärmepumpen betreiben können, für die wir sonst einen ungeheuren Ausbau des Stromnetzes bräuchten. Und deswegen, wenn man das alles durchrechnet, dann ist Wasserstoff eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Energieträger und wird in 10 bis 15 Jahren eben kein Champagner mehr sein, sondern essentieller Bestandteil der der Energiewende.
Jetzt haben wir ja nun sehr, sehr viel gesammelt. Vielen Dank, Herr Bernhard und Herr Eisenmann. Joschka Knut, wenn Sie das jetzt so hören als Staatssekretär, setzen Sie da eigentlich auch, um das mal abzuarbeiten, auf die vorhandenen Netze, dass man das dann wirklich dann irgendwann umstellt? Oder meinen Sie mit Kernnetz doch was ganz Neues?
Wir setzen ganz zentral auch auf bestehende Infrastrukturen. Insbesondere wenn wir uns die Netze anschauen, haben wir bei uns auch von der Fachhochschule Westküste schon eine Untersuchung gehabt, in welchem Grad die Netze auch nachgenutzt werden können. Der ist überragend groß und das Kernnetz wird bei uns in Schleswig-Holstein in weiten Teilen. Ich hatte vorhin die Leitung von Dänemark Richtung Hamburg angesprochen. Da kommen weitere Leitungen Richtung Hunsbüttel dazu beispielsweise. Das wird in weiten Teilen die Umnutzung bestehender Infrastruktur aus dem Gasnetz sein. Da gehören natürlich dann Arbeiten dazu, dass andere Gasverbraucher umgeklemmt werden, beziehungsweise dass die Druckaufrechterhaltung im Gasnetz auch entsprechend sichergestellt wird. Aber das ist deutlich überschaubar, auch ökonomisch überschaubar im Vergleich zu den Investitionen, die erforderlich wären, wenn man alles neu baut.
Wo kommt es denn daher? Sie sagen jetzt Brunsbüttel und Dänemark. Ist das jetzt also Importgas oder kommt das manchmal noch aus Afrika? Das ist ja auch so die Idee, dass dort die Sonne im Überfluss da ist und man es dort herstellen lässt.
Ich hatte ja vorhin schon einmal kurz gesagt, dass wir auch davon ausgehen, dass wir große Mengen Wasserstoff tatsächlich importieren werden nach Deutschland. Ich gehe davon aus, dass die nicht als Wasserstoff hier ankommen. Das wäre tatsächlich im Schiffstransport zu teuer aufgrund der Transporttemperaturen, die dort erreicht werden müssen, sondern als Derivate. Das heißt, wir reden dann über andere Umwandlungsformen, wie beispielsweise Ammoniak oder über Methan, in denen Wasserstoff dann bei uns ankommt. Und dann ist die Frage, kann das direkt so verwendet werden oder wieder rückumgewandelt werden und dann auch in das Kernnetz gehen. Das wird ein relevanter Teil sein, wo es herkommt. Da gibt es viele Ideen, viele erste auch Anbahnungen in Verträgen mit anderen Ländern, wenn wir Richtung Südamerika, Richtung Afrika, aber auch Südostasien schauen. Wir wissen aber auch, dass wir aus Nordeuropa importieren können, Dänemark beispielsweise. Und wir wissen, dass wir bei uns, insbesondere in Norddeutschland, große Mengen auch selber erzeugen können. Und das wird ein Mix sein, der dann dieses Kernnetz bespeist und in anderen Regionen ausgespeist wird.
Frau Kempfert, das Stichwort Zölle haben wir ja nun mal ganz kurz angesprochen, aber glaube ich noch gar nicht beantwortet. Hm. Ist das ein freier Markt, auf dem das alles stattfinden wird dann?
Ja, also erstmal, wir reden ja über wirklich Zukunftsmusik. Also es gibt weder die Infrastruktur dafür, noch Terminals, noch irgendwelche Schiffe, die das alles transportieren können. Das selber produzieren geht da schon mal schneller. Gerade auch in Schleswig-Holstein wird es ja auch schon gemacht. Oder Dänemark. Und da schafft man eben auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Das lohnt sich allemal. Bei dem Import, genau, da haben wir jetzt noch gar nicht über Zölle oder irgendwelche Handelsbedingungen gesprochen. Oder auch die Sicherheitsaspekte, die ja vorher schon angesprochen worden sind. Wir haben es ja auch mit risikoreichen Transporten zu tun, darf man nicht vergessen. Und wie man das dann organisiert, wie man es auch zertifiziert oder ob da auch Zölle eine Rolle spielen, das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal sprechen wir dann über, ich sag mal, 10 bis 15 Jahre, bevor wir überhaupt so weit sind, solche Dinge dann auch machen zu können.
Der Faktor Zeit, Herr Knuth, müsste Sie doch eigentlich in der Politik auch sehr beunruhigen. Denn 2030, 2045, das sind ja nun mal die Jahreszahlen, die alle im Kopf haben.
Absolut. Und ich bin da auch ein bisschen optimistischer tatsächlich, was den Hochlauf anbetrifft. Ich habe es gesagt, das Kernnetz steht Anfang der 30er Jahre. Wenn ich mir die großen Projekte anschaue, die bei uns im Moment in der Pipeline sind, dann sind das Projekte, die auch gerne bis Ende der 20er Jahre jetzt in Betrieb gehen wollen, in Größenordnung von mehreren hundert Megawatt. Wir haben uns als Landesregierung das Ziel gesetzt, bis 2030 1,5 Gigawatt Elektrolyseleistung in Schleswig-Holstein installiert zu haben. Und ich bin auch optimistisch, dass wir das erreichen können. Wichtig wird vor allen Dingen sein, dass diese Investitionssicherheit da ist. Da hatte ich schon zu ausgeführt. Und wenn die da ist, dann stehen die Unternehmen bereit, dann funktioniert auch die Umrüstung und dann wird es auch einen Abnahmemarkt dafür geben. Und dafür ist es einfach nur wichtig, dass politisch es gar keine Signale gibt in Richtung fossiler Rollback.
Man hört da trotzdem so ein bisschen, das muss viel glücken. Wer bremst denn da gerade?
Im Moment bremsen ganz einfache Marktregeln, wenn ich das mal sagen darf. Es ist so, dass im Moment die fossilen Energieträger noch zu günstig sind. Das liegt auch daran, dass die CO2-Bepreisung erst langsam entsprechend anwächst und damit die echten Preise, also auch die externalisierten Kosten, also auf uns als Gesellschaft umgelegten Kosten des Verbrennens fossiler Energieträger noch nicht ausreichend zu Buche schlagen. Und auf der anderen Seite liegt das daran, dass der Strom noch nicht so günstig genutzt werden kann, wie er real eigentlich bei uns wäre. Da sind wir dann bei der Frage, welchen Preis hat Strom eigentlich bei uns in Deutschland? Es kommen jetzt über das Thema Nutzen statt Abschalten, also in Regionen, in denen mehr erneuerbarer Strom verfügbar ist, als er verbraucht werden kann bisher oder wegtransportiert werden kann, kommen erste Regelungen, die auch solche Anreize schaffen, diesen zu verwenden. Aber das reicht noch nicht, da braucht es weitere.
Der BDI hat sich ja nun gestern auch gemeldet in Sachen Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland? Da höre ich dann raus über CO2-Bepreisung. Das muss ja auch jemand zahlen. Sind das dann die Großverbraucher oder am Ende die vielen kleinen Leute mit ihrer Erdgasheizung im Keller?
Die CO2-Bepreisung wird selbstverständlich in allen Sektoren am Ende zum Tragen kommen und damit auch bei allen Kundinnen und Kunden wie Verbrauchern und Verbrauchern ankommen, sowohl den großen Industriellen wie bei uns. Das schlägt am Ende durch bis auf die Frage, was tanke ich denn und wie ist die Preisgestehung für die Frage, ob ich Diesel in den Tank packe oder mein Auto an der Ladesäule lade. Und das ist durchaus auch gewollt, weil wir nur so auch ein marktliches Instrument haben, das abbildet, welche Kosten uns sonst als Gesellschaft entstünden, wenn wir weiter auf die Verbrennung fossiler Energieträger setzen. Insofern, das Instrument ist ganz zentral und auch die Industrie sagt bei uns im Land, wir brauchen dieses Instrument, wir brauchen es wirkungsvoll, damit wir heute unsere Investitionen in die nicht fossilen Technologien tätigen können.
Frau Kempfert, darf der Staat eigentlich in alle Bereiche beim Thema Wasserstoff eingreifen, wie das jetzt skizziert wird, also in die Gewinnung, in die Speicherung und ins Netz, oder gibt es da doch Unterschiede?
Naja, er muss sehr viel regeln, weil sonst geht es gar nicht voran. Also wir brauchen ja die Infrastruktur, dafür gibt es keine Business Cases, das kann die Wirtschaft nicht selber alleine nur tragen. Rahmenbedingungen sind richtig, die CO2-Bepreisung wurde auch angesprochen, aber der Staat muss eben auch Investitionen, Förderungen machen, wir haben es bei den Bussen eben gehört, und muss eben auch regeln, dass das alles möglich wird, was wir heute hier die ganze Zeit diskutiert haben. Und das ist eben ein langer Weg und aus dem Grund muss der Staat einiges tun. Wir haben zu Recht hohe Investitionen vor uns. Darüber reden wir auch schon ewig lange. Es muss endlich mal investiert werden und da nützt es überhaupt nichts, jetzt auch aus der Politik Signale zu senden. Wir gehen wieder zurück zum Verbrennerauto oder wir machen alles rückgängig. Das schafft Planungsunsicherheit und deswegen ist es so wichtig, dass der Staat klare Signale gibt.
Ja. Herr Knuth? Nur ein Ja oder noch eine Ergänzung?
Ein Ja, und wenn ich einen Punkt vielleicht noch kurz aufmachen darf, dann möchte ich noch kurz sagen, das Wichtige ist, wir haben ja theoretisch heute auch schon den grünen Strom verfügbar. Das wirkt manchmal anders in der bundespolitischen Wahrnehmung der Energiewende, aber wir sind tatsächlich sehr gut dabei. Bei uns im Land haben wir an 2/3 des Jahres mehr grünen Strom im System, als wir verbrauchen. Und das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir nicht diesen Strom auch günstig an die Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns weiterreichen können. Und das geht anderen Ländern, die EE-stark sind, also erneuerbare Energien stark sind, auch so. Und das ist die große Aufgabe, die als nächstes vor uns liegt, ein Marktdesign, einen Marktrahmen zu schaffen, der die günstigen Preise mit einer regionalen Komponente auch weitergibt, damit wir tatsächlich volkswirtschaftlich uns die Energiewende auch in der nächsten Stufe gut leisten können.
Ich darf an der Stelle unseren Hörer Matthias Hampel begrüßen. Sie rufen uns aus Hessen an. Hallo, Herr Hampel.
Hallo, ich grüße Sie.
Haben Sie mit dem Wasserstoff zu tun und können Sie uns dazu einen Rat geben?
Also ich bin Ingenieur und habe über viele Jahre mit Wasserstoff gearbeitet im automotiven Kontext. Ich bin auch ein Freund von Energiewendetechnologien, aber dennoch ist mein Blick auf Wasserstoff sehr, sehr kritisch. Einige Aspekte hat die Frau Professor Kempfert schon geschildert, da stimme ich auch voll zu. Das waren in erster Linie Aspekte, die darauf hinauslaufen, dass Wasserstoff immer teuer bleiben wird. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, den ich sehr kritisch sehe und der mir in der Diskussion hier und auch in der sonstigen Diskussion rund um Wasserstoff weitestgehend fehlt. Das ist das folgende Ding. Die Wasserstofftechnologie ist aufgrund der Natur des Wasserstoffmoleküls immer sehr komplex. Das heißt, diese Komplexität, die kann ich gut bedienen in einem Projekt, was in einem wissenschaftlichen Kontext oder in einem staatlich geförderten Forschungsprogramm stattfindet, ist aber äußerst schwierig zu übertragen in eine Massenanwendung, also zum Beispiel in ein industrielles Produkt. Diese Komplexität hat zugeschlagen, zum Beispiel im automotiven Kontext. Man hat den Wasserstoff da 20 Jahre lang gefördert und immer wieder sehr positiv gesehen und sogar die batterieelektrische Mobilität sozusagen zurückgestellt hinter den Wasserstoff über viele Jahre. Das hat nicht funktioniert. Und aus diesem Kontext kenne ich den Wasserstoff. Ich denke aber, dass viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, übertragbar sind auf den Kontext der saisonalen Speicherung und auch auf den Kontext der Energieversorgung der Industrie. Das heißt, man muss immer den Blick darauf richten, ob ich überhaupt eine Technologie, die im Forschungsrahmen oder im Rahmen von Demo-Projekten funktioniert, übertragen kann in eine große Anwendung.
Herr Hampel, vielen Dank für diese Anregung. Ich möchte die gerne weitergeben an den Staatssekretär Knuth. Der ewige Hoffnungsträger, ne? Wir haben es jetzt in der Überschrift umstrittene Hoffnungsträger genannt, aber ewiger Hoffnungsträger ist der Wasserstoff ja nun auch schon wirklich, wie Herr Hampel das ausgeführt hat.
Er ist aber auch schon seit langem im Einsatz, gerade auch in der chemischen Industrie. Also das ist mir nochmal wichtig auch darzustellen, weil es gibt viele Anwendungsfälle, wo wir tatsächlich schauen müssen, funktioniert die Technologie? Wir haben das vorhin von Herrn Stock gesehen mit Pano und den Verschlusskappen und den Öfen. Funktioniert das da? Das muss man schauen. Wir haben aber viele andere Bereiche, wo Wasserstoff seit Jahren, seit Dekaden eingesetzt wird, in der chemischen Industrie dort erprobt ist. Das heißt, da geht es vor allen Dingen um die Frage, wie können wir diesen Wasserstoff grün erzeugen und dann auch weiterhin dort einsetzen. Und ich bin natürlich jemand, wir sind für den Emissionsschutz zuständig, der immer auf die Sicherheit auch ein großes Augenmerk legt. Aber die Sorge darf nicht zum Treiber werden, jetzt Abstand zu nehmen von Entwicklungen, die unweigerlich erforderlich sind, wenn wir wissen, dass wir doch gerade in Deutschland, einem der Technologieführerländer der Welt, in der Lage sind, mit gerade diesen Herausforderungen umzugehen, Lösungen und daraus auch Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Frau Kempfert, übersetzt in Milliarden Euro pro Jahr von öffentlicher Hand?
Ja, also das sind einige. Natürlich, wir haben ja auch schon gehört, dass es einige Milliarden gab, die gezahlt werden wurden in der Vergangenheit und jetzt kommt noch einiges hinzu. Also insofern Hoffnungsträger ganz sicher, da bin ich auch dabei. Man sollte es jetzt nicht abwürgen, aber ich stimme auch Herrn Hampel voll und ganz zu, dass wir wirklich in der Vergangenheit schon des Öfteren gedacht haben, Wasserstoff ist das Allheilmittel. In den 80er Jahren auch mit Atomenergie und heute wieder. Also man sollte es nicht abwürgen, finde ich auch, aber man darf auch nicht zu viel hinein interpretieren. Wir haben so viele andere wichtige Technologien, gerade im Bereich der Energiewende, wo investiert werden muss. Und Wasserstoff ist eine Komponente, eine wichtige auch, aber eher eine untergeordnete oder eher eine Nebenrolle, würde ich sagen, keine Hauptrolle.
Das war sie, unsere Agenda, umstrittener Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Danke fürs Mitmachen, sagt Henning Hubert, besonders an unsere Gäste. Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Danke an Joschka Knuth von den Grünen, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein. Danke geht auch nochmal, am Anfang der Sendung war er dabei, an Thomas Stock, Geschäftsführer des Verschlussherstellers Pano, der in Itzehoe mit grünem statt grauem Wasserstoff komplett klimaneutral produzieren möchte. Und an Thomas Schmalen, Abteilungsleiter Betrieb beim Regionalverkehr Köln. Das Unternehmen setzt bereits auf wasserstoffbetriebene Busse im ÖPNV. Gleich in Umwelt und Verbraucher, Susanne Kuhlmann, ein Thema dann die Kernenergie und mehr Tempo bei der Endlagersuche. Das wird da gefordert. Kommende Woche kommt die Agenda live aus Schrobenhausen mit meinem Kollegen Sören Brinkmann. Es geht darum, wie sich bedrohte Orte auf Hochwasser vorbereiten.